Bühnengestaltung. Felix, du kannst mit dem ersten Video gerne anfangen. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Videos, die ich in die PowerPoint gemacht habe, nicht so gut funktionieren. Deswegen müssen wir die jetzt einzeln reinschieben. Deswegen habt Geduld mit mir und der Technik. Ihr wisst wahrscheinlich alle, um welches Gleichnis es sich handelt. Es ist der Sämann. Und wo finden wir das Gleichnis vom Sämann? Weiß jemand zufälligerweise eins der Evangelien und der Kapitel? Lukas 15 ungefähr, höre ich da drüben. Noch jemand, noch eine Rateaktion? Wir müssen mal wieder ein bisschen Bibelkunde machen, Freunde. Ja? Ich habe es aus Matthäus 13 mir rausgesucht. Lukas 15 könnte aber nicht ganz hinkommen, aber in die grobe Richtung ist schon mal nicht ganz schlecht. Also, das Gleichnis vom Sämann. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle schon mal eine Predigt über das Gleichnis vom Sämann gehört habt, oder? Ja, wahrscheinlich alle schon mal auch in der Kinderstunde gehört. Ist nichts Neues. Ja. Meistens gehen die Predigen des Sämanns darüber, wie Evangelium verteilt wird. Meistens sehen wir den Sämann als Gott an und wir reden über die verschiedenen Böden, die verschiedenen Äcker, auf die es fällt. Das haben wir gerade in dem Video ganz wunderbar gesehen. Ich fand es einfach so anschaulich, ja. Und der Student lernt optisch, deswegen habe ich euch das gezeigt. Das werdet ihr so schnell nicht mehr vergessen. Wenn ihr jetzt das Sämanns Gleichnis lest, seht ihr im Kopf die kleinen Samen mit den großen Augen. Aber heute geht es nicht um Gott als Seemann. Heute geht es nicht um die verschiedenen Böden, auf die es fällt und ob wir jetzt einer dieser Böden sind oder nicht. Heute geht es darum, dass wir die Seemänner sind. Dass es eigentlich unser Auftrag ist. Wir haben, klick mal weiter gerade bitte, Felix. Wenige Kapitel später in Matthäus 28 den Missionsbefehl, in dem steht: Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf meinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Wir kennen meistens den Mittelteil, aber ein Vers aus dem Zusammenhang zu reißen, ist das Erste, was man lernt, das man nicht tun soll im Theologiestudium. Und ich finde, der Missionsbefehl macht nochmal ganz anders auch Sinn oder befähigt uns nochmal ganz anders, wenn wir den ersten und den letzten Satz auch lesen, den Jesus gesagt hat. Und zwar fängt er an mit: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dann kommt ein Darum. Ja, da muss man immer aufhorchen. Wenn ein Satz mit darum anfängt und wir haben mal den davor nicht gehört, dann muss uns verwirren, ja? Dass wir müssen ja wissen, warum wir es machen. Warum machen wir etwas? Weil ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und wir haben vielleicht manchmal Angst, aber der letzte Satz ist genauso wichtig. Er will bei uns sein. Jeden Tag bis ans Ende der Welt. Uns fällt die Rolle des Sämanns zu. Es gibt so einen netten Satz, der heißt: Was haben Christen und Nichtchristen gemein? Ich glaube, den habe ich ja auch schon mal gesagt. Wer weiß es? Was haben Christen und Nichtchristen gemein? Der weiß immer. Ja, das stimmt alles. Worauf ich hinaus will, ist, dass sie beide Evangelisation nicht mögen. Ist doch so, sind wir ehrlich. Mit Evangelisation tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Wir sollen die frohe Botschaft weitergeben, Menschen zu Jüngern machen, aber irgendwie hält uns was davon ab. Oft, mich auch. Und es gibt einen Hauptgrund. Das ist auch der Motivator, von dem man immer sagt, dieser Motivator sollte niemals dein Hauptmotivator sein, und zwar Angst. Wir haben Angst. Wir haben Angst davor, was die Leute sagen könnten, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, ja? Was sie von uns denken könnten: Menschen sind doch Spinner, hier irgendeine Sekte seid ihr doch, ja? Bleibt mir bloß weg mit dem Kram, ich bin nicht religiös, preis den Herrn, ich auch nicht. Angst, was sagen die Leute, wenn wir kommen und ihnen von Jesus erzählen? Aber ich glaube, eine noch größere Angst ist die, weswegen wir auch nicht für Heilung beten. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich jetzt jemanden von Jesus erzähle und der will es nicht wissen? Es klappt nicht, aus irgendeinem Grund. Das ist, glaube ich, eine Angst, die wirklich tief in vielen uns drin steckt, in mir auch. Ich weiß nicht, wie viele Leute du schon mal angequatscht hast, ihnen von Jesus erzählt hast und sie haben gesagt: Ja, lass uns hier gleich auf der Stelle beten. Ist wahrscheinlich relativ wenig. Irgendwie fällt es uns manchmal echt schwer, selbst vor unseren Nachbarn oder unseren Familienmitgliedern, die noch nicht Christ sind, das wirklich offen irgendwie zu sagen. Was ist, wenn sie das nicht hören wollen? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn sie das nicht erkennen? Da rede ich halt lieber zu Christen. Weißt du? Da kommt gleich Frucht. Aber was das Schöne an diesem Bild von dem Sämann ist, dem ist es scheißegal, sag ich jetzt mal, wo seine Samen hinfallen. Er könnte so säen. Mach mal das erste Bild. Er könnte so säen. Ja? Dass es alles garantiert in gute Erde fällt. Er nimmt ein Dings aus seinem Beutelchen raus, macht eine kleine Furche, tut es rein, buddelt es zu, wässert es. Dann ist die Garantie, dass daraus was wird, relativ hoch. So evangelisieren wir gerne. Wir gucken uns einen an, von dem wir denken, der ist reif. Ja? Da ist der gute Boden, der ist bereit zu hören. Und dann machen wir eine kleine Furche durch ein schönes Gespräch und dann setzen wir einen Samen rein. Machen ein bisschen Erde drauf, ja, beten ein bisschen für den von zu Hause. Und dann hoffen wir, dass daraus was wächst. Aber so sät der Sämann in dem Gleichnis nicht, sondern der sät eher so. Eigentlich wollte ich jetzt eine schöne Tasche mit Glitzer haben und einmal so. Aber ich wollte nicht saugen. Also. Ich habe irgendwann mal den Gedanken gehabt, als ich das Gleichnis gelesen habe, Mensch, das ist doch echt Verschwendung, wie dieser Sämann sät. Kann der nicht sein blödes Feld treffen? Ist doch groß genug. Ja? Aber drei Viertel fällt daneben. Fällt irgendwo blöd hin. Aber ich fühle so eine Freude. Ich mag das Bild von diesem jungen Mann so. Der sieht so fröhlich da aus. Der greift in seine Tasche und er wirft einmal quer durch die Gegend. Und dann kommt es nicht drauf an, ob es auf guten Boden fällt, auf die Dornen fällt, auf den Weg fällt oder auf die Steine fällt. Er streut, er sät mit allem, was er hat, aus vollen Händen. Nicht mit einer Pinzette, sondern nimmt eine richtig fette Faust voll und wirft es raus. So sollen wir evangelisieren. Mit vollen Händen, mit allem, was wir haben, sollen wir Leuten die gute Botschaft weitergeben. Wir sollen Leute von Jesus erzählen. Ich sehe es schon in euren Gesichtern. Es fällt uns nicht leicht. Aber ich dachte irgendwann mal, eigentlich ist es nur Gehorsam. Eigentlich ist es nur Gehorsam, dass wir mit allem geben, was wir haben. Denn ich kann euch eins sagen, mach mal weiter, bitte. Du kannst keinen bekehren. Klingt zwar komisch, ist aber so. Du kannst streuen und du kannst ernten. Um Ernten geht es auch gleich noch. Aber dass es wächst, dass die Person sich bekehrt, dass die Person das hört, das annimmt und sagt, den Jesus will ich kennenlernen, das kann nur Gott. Und das nimmt uns eigentlich den Druck weg beim Evangelisieren. Oder überhaupt, Evangelisieren klingt immer so, als würde ich jetzt auf einer Bananenkiste in der Innenstadt stehen. Ja? Wenn wir Leuten von Jesus erzählen, ja, wenn wir unseren Glauben offen ausleben, sind nicht wir diejenigen, die Leute bekehren. Es sind nicht wir, die Samen wachsen lassen können. Du kannst noch so viel vor deinem kleinen Blumensamen hocken und den gießen und beten, dass da was draus wird. Ob da was draus wird oder nicht, ist nicht in deiner Hand. Ja, ich habe einen wunderbaren Kräutergarten geschenkt bekommen. Ich habe ihn versucht, regelmäßig zu gießen. Er mag mich nicht. Zu viel Wasser ist auch nicht gut, habe ich gehört. Nee, sie vertrocknen mir tatsächlich nicht. Aber vielleicht ist auch meine Wohnung einfach nicht dafür gemacht, Kräuter zu besitzen. Natürlich dürfen wir gucken, dass die Umstände gut sind. Ja? Man muss sie ordentlich gießen, man muss ein bisschen darauf achten, wie man Leuten von Jesus erzählt. Mit der Bibel über den Kopf knallen, das haben wir versucht, geht nicht. Ja? Es funktioniert in den aller seltensten Fällen. Wir sollen schon mit Bedacht Leuten von Jesus zu erzählen, aber wir dürfen aus dem Vollen geben. Wir dürfen alles raushauen, was wir haben, ob es wächst, ob die Leute sich bekehren. Das liegt nicht an uns. Manche Samen müssen ganz schön lange in der Erde liegen. Meistens sind die, die den Samen säen, nicht die, die das ernten. Der Bauer auf seinem Feld vielleicht schon, aber ich meine jetzt in unserem übertragenen Sinne. Du weißt nie, wann der Samen, den du vielleicht mal gesät hast, aufgeht. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich aufgewachsen. Wir kennen uns wirklich schon als dicke Bäuche. Unsere großen Brüder sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen. Wir kannten uns halt echt wirklich von vornherein. Sie war bei meiner Mama in der Tagespflege. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule und so weiter. Nicht auf die gleiche Oberschule, da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich war schon immer fröhlich und habe viel erzählt und habe ja immer schon von dem erzählt, was ich auch in der Gemeinde gelernt habe und so, und wollte sie immer mit auf Kinderreise schleppen. Und sie wollte immer nicht. Und dann habe ich sie irgendwann nach dem Abi wieder getroffen. Wir haben geredet und voneinander erzählt und sie hat gesagt, du Miri, ich habe ein Jahr in England verbracht. In einer mormonischen Familie. Und die haben mir Sachen von Gott erzählt und ich dachte, irgendwie passt es nicht mit dem zusammen, was du mir immer erzählt hast. Deswegen habe ich sie gebeten, dass ich nicht bei ihnen mit in die Kirche gehe, sondern in eine andere Kirche. Und es war für sie okay, sie wollten, dass ich hauptsächlich irgendwo hingehe und dann haben sie gesagt, kannst du auch in eine andere Kirche gehen. Und so ist sie in eine christliche Kirche gegangen. Und irgendwann erinnerte sie sich an all die Dinge, die ich ihr mal erzählt habe. Und hat irgendwann festgestellt, das will sie auch. Und der Samen ist aufgegangen. Und sie hat sich für Jesus entschieden. Aber halt ungefähr 20 Jahre, nachdem ich ihr das erzählt habe. Und hätte ich sie nicht wieder getroffen, hätte ich das nie erfahren. Aber als Kind fällt uns das nochmal leichter, fröhlich zu säen. Aber wenn wir so älter werden und darüber nachdenken, ist es nicht so leicht. Vielleicht habt ihr es auch schon mal versucht und seid frustriert. jetzt habe ich in einen investiert, jetzt habe ich gesät, aber der wollte nicht. Manchmal ist es frustrierend, wie mit meinen Kräutern. Ich gebe mir Mühe, ja, aber irgendwie klappt es nicht. Aber die Gewissheit zu haben, dass es nicht an mir ist, was daraus wird, das macht es für mich so viel leichter. Interessant wird es, wenn wir uns überlegen, wie denn? Wie können wir säen? Ich glaube, wir dürfen als Christen mutiger werden, in der Öffentlichkeit den Namen Jesus weiterzugeben. Ich weiß, es ist nicht unser Ding, unbedingt in der Innenstadt zu stehen und Traktate zu verteilen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich davon ansprechen lassen würde. Aber das heißt auch nicht, dass wir uns verstecken müssen. Ich weiß, dass Leute davon angesprochen worden sind, auf der Straße angesprochen zu werden. Ich weiß, dass das hörende Gebet regelmäßig auf die Straße geht und für Leute betet. Die machen Schatzsuche, die lassen sich vorher von Gott sagen, auf wen sie zugehen sollen, dann suchen sie die Person und beten mit ihr. Und sie geben Visitenkarten weiter für unsere Gemeinde. Das wird später nochmal wichtig, merkt euch das. Was gibt es für Wege, die wir gehen können, um Gottes Wort weiterzugeben? Das ist die große Frage an euch. Was könnte das sein, was Gott für dich bestimmt hat? Wo möchte er dich aus seiner Komfortzone rausholen? Und wo hat er dich vielleicht schon längst dahin gesetzt, wo du sein sollst, um seine Liebe weiterzugeben? Und ich habe dann drüber nachgedacht und drüber gebetet und habe überlegt, was fehlt uns manchmal, um wirklich so Liebe Gottes weiterzugeben? Und ich glaube, wir leben manchmal nicht bewusst. Wir leben dahin nicht bewusst, nicht, dass wir nur noch Dinkelmehl essen oder so, sondern wir leben nicht dahingehend bewusst, dass Gottes Kraft in uns lebt. Er hat gesagt, alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Und diese Kraft lebt in dir. Und das heißt, dass Dinge sich verändern, wo du auftrittst. Da, wo dein Fuß den Boden berührt, wird Reich Gottes gebaut, ist Herrlichkeit, fließt Segen. Aber leben wir in diesem Bewusstsein, dass wenn wir in den Raum kommen, dass wir Atmosphäre bestimmen können. Wir können beten, wir können Atmosphäre bestimmen, wir können dafür sorgen, dass die Mächteverteilung im Raum sich zu unserem Gott hin polarisiert. Da, wo wir gehen und wo wir stehen, verkünden wir die Herrlichkeit des Herrn. Aber bin ich mir dessen bewusst? Bin ich mir dessen bewusst? Und ich habe euch, weil der Student optisch lernt, dazu auch ein Video mitgebracht, das ihr nicht mehr aus dem Kopf kriegen könnt. Ich verspreche es euch. Dass ihr euch daran erinnert, dass da, wo euer Fuß den Boden berührt, dass seine Herrschaft ausgebreitet wird. Felix, wenn du uns das zweite Video spielen könntest, wäre das sauzaubernd schön. Ja. Ich glaube, die allerwichtigsten Dinge von dem Video habt ihr gesehen. Wer den Film nicht kennt, ja, das ist, sie steht an einem Fjord, am Wasser. Und sie will wegrennen und sie setzt ihren Fuß aufs Wasser und es gefriert. Und du siehst, wie sie läuft und ich glaube, das hat man wenigstens gesehen, dass auf einmal so hellblau die Spur wird. Da, wo sie rennt, wird's Eis. Jeden Fuß, den sie aufsetzt, verändert die Realität, die eigentlich unter ihren Füßen ist. Und was sich man jetzt zum Schluss nicht so gut gesehen hat, ist, dass nicht nur ihr kleiner Weg, wo sie gelaufen ist, zu Eis geworden ist, sondern der gesamte Fjord friert ein. Es geht wie so eine Welle von Eis von ihren Spuren aus und letztendlich verändert sich die gesamte Atmosphäre. Das Königreich, was bisher fröhlich im Sommer gelebt hat, ist auf einmal im Winter, es fängt an zu schneien und es wird kalt. Ja, Schneekönigin, Eiskönigin heißt auf Deutsch, Eiskönigin, lohnt sich, schöner Film. Aber was ich möchte, dass ihr im Kopf behaltet, ist der Moment, wo sie den Fuß auf das Wasser setzt und ja, so ist es, wenn ihr irgendwo hinkommt. Da, wo ihr hingeht, verteilt ihr Königreich Gottes. Da, wo euer Fuß den Boden berührt, ist seine Herrlichkeit. Ja? Und manchmal leben wir, wenn wir nicht so sehr in diesem Bewusstsein leben, dann verblasst die Spur irgendwie wieder, weil wir es so nicht einnehmen für uns. Weil wenn wir in dem Bewusstsein Räume betreten, auf Arbeit gehen, in die Familie gehen, dann kann der ganze Fjord zufrieren. Ja? Und ich glaube, manchmal brauchen wir das, wenn wir in Situationen stecken und denken, oh, eigentlich kann ich nicht von Jesus erzählen. Meine Kollegen wissen eigentlich nicht, dass ich Christ bin. Meine Freunde wissen das nicht. Oder. Was würde es verändern, wenn ihr in diesem Bewusstsein am Montag in euer Büro kommt, ins Geschäft kommt, den Fuß über die Schwelle setzt und denkt, Reich Gottes ist hier. Weil der, dem alle Macht gegeben worden ist, im Himmel und auf Erden, ist in euch. Und wenn ihr anfangt, für euer Büro zu beten, für euren Chef zu beten, dann wird sich Atmosphäre verändern. Es geht nicht anders. Es wird sich was verändern. Denn der, dem alle Macht gegeben worden ist, im Himmel und auf Erden, der lebt in euch. Und das muss ich mir auch immer wieder in Gedächtnis rufen, aber ich finde das so cool. Ich liebe diesen Gedanken, wenn ich wohin komme, ist Reich Gottes. Und es ist an mir, das bewusst zu tun. Es ist an mir, immer wieder zu sagen, Herr, ich gehe jetzt dahin und vielleicht ist es eine echt schwere Situation. Vielleicht gibt es echt Stunk im Büro oder eure Familie ist irgendwie mal wieder komisch, ja. Eure Geschwister lehnen euch ab, weil ihr irgendwas gesagt habt oder so. Was passiert, wenn ihr mit dem Bewusstsein einer anderen Realität dahin geht? Wenn ihr mit dem Bewusstsein dahin geht, dass die Realität Gottes im Himmel ganz anders aussieht und dass ihr der Kanal seid, der es umsetzt. Hilft es denn nicht schon sehr viel mehr, wenn wir wissen, wir können keinen bekehren, wir können es nicht wachsen lassen und wo wir hingehen, ist Herrlichkeit Gottes. Hilft es uns nicht so viel mehr, Gottes Wort zu verbreiten? Hilft es uns nicht so viel mehr, zu wissen, wir können Leuten von Jesus erzählen und ob es wächst oder nicht, liegt nicht an uns, aber dadurch, dass wir da sind, ist Herrlichkeit Gottes schon da. Dadurch, dass wir da sind, breitet sich sein Königreich schon aus. Wir haben letzte Woche gebetet mit ein paar Leuten hier und es ist immer spannend, wie Gott auch Bilder zusammensetzen kann, ja, aus vielen Dingen. Und wir hatten in die gleiche Richtung gebetet und hatten das Gefühl, dass Pforzheim wie so richtig harter Boden ist, der so ausgetrocknet ist, dass er so Risse bekommen hat. Kennt ihr das? Ich habe leider kein passendes Bild mehr gefunden. Manchmal so in afrikanischer Steppe oder so sieht man das, dass der Boden richtig aufreißt, weil er so trocken ist. Kennt ihr das? Nickt mal alle. Könnt ihr euch vorstellen, worum es geht? Und wir hatten das Gefühl, dass Leute davor stehen und sagen, wenn wir jetzt säen, was bringt es das? Der Boden ist so trocken, das kann noch nie was werden. Wir haben das Gefühl gehabt, dass das gesät worden ist, genauso mit so Schwung. Und die Samenkörner sind in diese tiefen Ritzen reingefallen. Und auf einmal waren sie vor der brütenden Sonne geschützt. Und als der Regen kam, waren es wie Wasserrinnen. Sie sind nicht rausgespült worden, sondern sie waren schon so geschützt von der Sonne, dass sie nicht verbrannt sind. Und das Wasser, was dann in die Ritzen gelaufen ist, konnte sie erreichen und sie konnten wachsen. Und da habe ich mit meiner Mama über das Bild gesprochen und sie hat gesagt, Mensch Miri, wenn du schon darüber predigst, dass wo ihr hingeht, sich Realität verändert, dann müsst ihr euch auch bewusst sein, dass da, wo ihr hingeht in eurer Stadt, dass da Wasser kommt, dass der Boden aufgeweicht wird. Meine Mama ist eine Straßenfürbitterin für den Herrn. Meine Mama läuft durch den Bezirk und betet für Schulen. Sie läuft vom 1. Mai die Strecken der rechten Demo ab und betet die Straßen frei. Ja? Die läuft auch ganz vorne mit bei den Polizisten im 1. Mai, ja, und betet gegen die Demonstration und so. Ist der Hammer. Und sie sagt, ich würde durch die Gegend gehen und meine Gießkanne des Heiligen Geistes mitgehen und da, wo ich gehe und stehe, da gieße ich. Ich weiß nicht, ob wir so bildhaft unterwegs sein können, aber überleg doch mal, was unsere Stadt verändern würde, wenn ihr in diesem Bewusstsein durch die Gegend geht, dass da, wo ihr geht und wo ihr steht, Boden bewässert wird, wo es weich wird, wo Krusten weggesprengt werden, weil wir einen kontinuierlichen Fluss heiligen Wassers ausgießen, wo wir sind. Hast du mal überlegt, für die Straße zu beten, die du langläufst, um zum Bus zu kommen? Sagen, hier kommt Wasser. Segen, Heiliger Geist, Segen, Heiliger Geist. Und du wirst sehen, dass wenn du es länger machst, dass sich was verändert. Vielleicht erstmal in dir. Das ist auch das Spannende. Wenn wir beten, verändert sich erstmal was in uns. Ist uns bewusst, dass wenn wir durch unsere Stadt gehen und diesem Bewusstsein des Reiches Gottes wandeln, dass sich Stadt verändern muss? Und das wünsche ich mir so sehr. Ich glaube, Pforzheim braucht Jesus. Und ich glaube, viele Christen stehen davor und sagen, es ist so trocken hier, es nützt doch eh nichts. Aber Gott sieht es ganz anders. Und unser Gehorsam ist es, zu streuen, zu säen, mit allem, was wir haben. Dass es gedeiht, das wird er für tun. Und gleichzeitig habe ich dann weitergelesen, ich habe nämlich auch im Lukas gelesen, in Lukas 10 steht, dann kannst du die Folie mal mit Lukas 10 anwerfen, bitte. Steht, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Cool, oder? Es geht nicht nur darum, dass wir säen, sondern auch, dass wir ernten. Da hat schon mal jemand irgendwo gesät und da sind Leute, die sind reif. Aber es fragt sie keiner, ob sie zu Jesus kommen wollen. Vielleicht wissen sie es gar nicht so genau, dass was in ihrem Herzen gewachsen ist, dass es eine Sehnsucht nach Jesus ist oder eine Bereitschaft ist. Wir haben gestern mit den Pfadfindern ein Lied gesungen, wo es irgendwann heißt, und weiß ich nicht genau, irgendwie der Priester betet heilige Worte, die ich nicht kenne, weil sie mir keiner beigebracht hat. Nils argumentiert immer, dass das der Beweis dafür ist, dass der Missionsbefehl nicht funktioniert. Ja? Also nicht funktioniert hat, sozusagen in dem Sinne. Und es ist so spannend zu überlegen, wo sind Leute in unserer Stadt, die vielleicht so ein Verlangen nach Jesus haben, aber niemanden finden, der sie fragt oder ihnen Dinge beibringt. Ich habe neulich in einem Seminar, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, gehört, hat jemand gesagt, die Flüchtlinge, die zu uns nach Europa kommen, sind Gottes Geschenk für die Kirche in Deutschland. Da dachte ich mir, krass. Irgendjemand meinte mal, wenn wir nicht losgehen, um Mission zu treiben, dann kommt das Missionsfeld zu uns. Und wir merken, durch das, was wir schon an Geschichten gehört haben, dass Gott zurzeit zu Muslimen spricht. Ganz stark durch Träume, durch Visionen. Und sie wissen gar nicht genau, wer dieser Mann in Weiß ist, den sie immer wieder sehen. Und wir trauen uns nicht. Und ganz ehrlich, ich traue mich auch nicht. Ich habe auch keine Berührung zu Geflüchteten hier, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann ja nicht einfach so zu einem Flüchtlingsheim gehen und sagen, hallo, hier bin ich. Ja. Funktioniert nicht. Aber ich denke so, gerade wir in Pforzheim haben eine Vielfalt an Nationen. Wir haben eine Vielfalt von Leuten, zu denen Gott auf so unterschiedliche Weise spricht, die unserem deutschen, europäischen Denken vielleicht eben nicht entspricht. Aber da ist eine Fülle. Und wir trauen uns nicht ran. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beten, Herr, zeig uns, wie wir so eine Dinge angehen können. Zeig uns, wo wir vielleicht unser Denken ändern müssen. Es ist nicht leicht. Und ich habe für euch nicht die Lösung. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, mich fordert es genauso heraus, weil ich mich damit auch schwer tue. Und als wir letzte Woche darüber gebetet haben, über dieses Bild mit den tiefen Ritzen, meint jemand, hatte auch den Bibelvers dann und hat gesagt, Herr, ich würde lieber kein Erntehelfer sein. Ja, ist eigentlich ein bisschen stressig, eigentlich habe ich gerade was anderes zu tun. Und ich dachte, cool, dass die Person so ehrlich war. Und ich musste an ein Lied denken. Ich habe euch heute nochmal, das ist echt Media Overflow heute, ich habe euch noch ein Lied mitgebracht, was genau in die gleiche Richtung geht. Felix, wenn du das noch spielen könntest.
Braucht einen, der ihn versteht. Gebrochene Herzen, verbitterte Seelen, ein stummer Schrei nach Liebe, der durch die Erde weht. und ich spüre deine Tränen, Gott. Nein, dir ist das nicht egal, was peinlich ist zu sagen. Die Antwort darauf ist so banal. Oh, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ja, sende meinen Pastor, denn der wird schließlich auch dafür bezahlt.
Wenn wir ehrlich sind, so geht uns das oft, oder? Dass man dann manchmal denkt, ja Herr, hier bin ich, aber send doch bitte jemand anders. Am liebsten den Pastor, der wird dafür bezahlt. Ich liebe dieses Lied, das ist einfach, das trifft mich immer wieder neu. Das ist aber nicht das, was uns die Bibel lehrt. Ich hoffe, ihr habt auch gleich den Bibelvers dazu im Kopf gehabt, ja? Wer weiß, wo das so ähnlich steht? Jesaja, sehr gut. Jesaja 6, Vers 8 steht: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Sende mich, nicht meinen Pastor. Ja. In meiner Position ist es immer schwierig. Ja. Herr, hier bin ich, sende doch Joachim. Zum Beispiel. Weil, ganz ehrlich, wir überlegen gerade, wie können wir uns unsere Aufgaben gut aufteilen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind Joachims Stärken? Was sind seine Schwächen? Und wie können wir uns gut ergänzen? Und Joachim hat ein total evangelistisches Herz und ich dachte so, cool, muss ich nicht machen. Und dann fiel mir das Lied ein und ich dachte so, selber drauf reingefallen. Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, dass Gott uns gerne aus unserer Komfortzone rausholt. Ja? Manchmal müssen wir das verlassen, wo wir uns besonders gut drin fühlen. Aber ich glaube auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Gott euch an Stellen setzt oder schon längst gesetzt hat, wollte ich damit sagen, wo ihr seine Liebe weitergeben sollt. Dein Arbeitsplatz, dein Hobby, deine Familie, deine Nachbarschaft. All das sind Orte, in denen du Liebe Gottes weitergeben kannst. Und Franz von Assisi hat mal gesagt, und das sage ich bestimmt auch noch nicht das erste Mal in dieser Gemeinde, er sagt, ich predige den ganzen Tag und wenn es sein muss, verwende ich Worte. Ich liebe diesen Satz, weil das heißt, dass in allem, was ich tue, in der Art und Weise, wie ich meine Kollegen behandle, in der Art und Weise, wie ich über meinen Chef rede, werden Leute erkennen, dass irgendwas bei mir nicht stimmt, aus ihrer Sicht. Und vielleicht werden sie dann neugierig. In der Art und Weise, wie ich einfach Segen lebe, wie ich Menschen Gutes tue, wie ich liebevoll mit Leuten umgehe, darüber werden sie schon viel erkennen. Und gleichzeitig verstecken wir uns hinter diesem Satz auch gerne. Ich lebe halt christlich, da muss ich nicht rausgehen und Leuten aktiv von Jesus erzählen. Auch das ist eine Krux. Die Balance von beiden ist das Wichtige. Wie lebe ich mein Leben? In diesem Bewusstsein, von dem ich gesprochen habe, ja, müsst ihr immer an Elsa denken, die aufgetreten ist. Und wo müsst ihr vielleicht aus eurer Komfortzone raus? Hinten liegen Alpha-Flyer. Wer weiß, wie viele waren letztes Mal beim Alpha dabei? Weißt du das auswendig? 21? Das ist richtig super. Mit Mitarbeitern. Okay. Wie viele Leute sitzen hier? Schätze ich mal so 50. Ja? Was wäre, wenn jeder von euch einen Alpha-Flyer mitnimmt und sich eine Person aus seinem Umfeld überlegt, dem er einlädt zum Alpha-Kurs? Und damit meine ich nicht, als Ehepaar nehmt ihr einen mit und sucht euch ein Opfer, sondern ihr dürft gerne ein Ehepaar einladen, das würde zählen. Aber überlegt doch mal, jetzt ganz akut, jetzt in diesem Moment, wer würde euch einfallen, den ihr total gerne zur Alpha einladen würdet? Eure Lieblingskollegin, die neben euch sitzt oder so. Wen würdet ihr als allererstes zur Alpha einladen und habt vielleicht Angst davor? Und dann ermutige ich euch, nehmt einen Flyer mit. Und wisst ihr, das Geheimnis hinter Alpha-Einladungen ist, oder hinter allen, je mehr ihr mitnehmt und verteilt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich jemand mitkommt. Also wenn du dich besonders herausgefordert fühlst, nimm noch 2 oder 3 mit und überleg dir an 2, 3 Stellen, ob du jemanden einlädst. Und meistens hilft es nicht nur, wenn du sagst, hier, ich leg dir mal eins hin, kannst dir mal überlegen und dann redest du nie wieder drüber. Sondern spricht auch die Person eine Woche später wieder an, sagt, hey, hast du das mal gelesen? Wir können auch zusammen hingehen. Ja? Sagt die Person vielleicht, nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, war voll viel los. Sagst du, hey, ich frag dich ein andermal nochmal. Und dann fragst du 2 Wochen später nochmal. Hey, hast du es dir überlegt? Das wäre voll cool. Also nicht nur so in den Briefkasten stecken und für das Papier beten und sagen, okay, Jesus, wenn sie es anfassen, sind sie von dir berührt, sondern manchmal braucht es persönliche Ansprache. Ja? Ich kenne Leute, das war eine coole Veranstaltung, wir hatten eine Holy Spirit Night in Bielefeld und wir hatten auch so Kunsthandwerk-Leute dabei und es gab Leute, die haben Hüte gemacht, ja, selber gemachte Hüte und die haben für jeden Hut gebetet, mit einer bestimmten Salbung und wenn man den gekauft hat und nicht den aufgesetzt hat, sollte man diese Salbung bekommen. Fand ich echt abgefahren, deswegen ist mir gerade das mit dem Papier eingefallen. Aber ihr kennt es ja, wenn wir euch Sachen fragen, ja, und sagen, ist jemand bereit, beim Ordnerdienst, im Enzauenpark Gottesdienst mitzumachen, der kann sich hinten eintragen, kommen meistens nicht so viele. Ja? Wenn ich aber losgehe und sage, hey, ich habe dich im Blick, hast du nicht Lust? Ja? Du bist genau richtig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person ja sagt, irgendwie höher. Und Alpha ist einfach eine richtig gute Sache, um Leute einzuladen. Jetzt könnte man sagen, oh, wer denn heutzutage schon noch Zeit, für 10 Wochen in den Kurs zu gehen? Überlegt euch was anderes. Also, Alpha sollte auf jeden Fall dabei bleiben, aber ladet sie mal zum hörenden Gebet ein. Ladet sie mal zum Gottesdienst ein. Ladet sie mal zu irgendwas anderem ein. Aber versucht bewusster zu leben und bewusster zu streuen. Ich glaube nicht, dass unser Gottesdienst etwas ist, für das wir uns schämen müssten. Vor dem wir uns verstecken müssten. Ich glaube, wir sind nicht so merkwürdig abgefahren, dass neue Leute hier sofort kopfschütteln rausgehen würden. Ich glaube, wir sind eine sehr liebevolle Gemeinde. Ich glaube, Leute fühlen sich bei uns wohl. Und ich glaube, wir haben was zu bieten, wonach Leute eine echte Sehnsucht haben. Eine Dazugehörigkeit, eine Liebe, die sie in ihren Herzen oft nicht haben. Warum tun wir uns so schwer? Wir sagen, wir würden gerne wachsen. Nur wer von uns geht? Wer von uns macht wirklich was? Mir ist aufgefallen, ich meine, jetzt bin ich gerade neu hierher gezogen, aber ich habe hier keine nicht-christlichen Freunde. Auch blöd. Ja. Ist zwar angenehm mit christlichen Freunden, ja, die verstehen mich alle, aber ich habe keine nicht-christlichen Freunde in der Stadt. Ich weiß gar nicht, bei wem ich anfangen soll. Ja. Meine Kollegen sind alle Christen. Ja. Ja. Auf meiner Arbeit sind alle Christen. Das ist irgendwie nicht so leicht. Müssen wir wahrscheinlich mal ein Hobby suchen oder so und nicht Christen rumspringen. Wenn ihr gute Ideen habt, sagt mir Bescheid. Aber euch geht es da hoffentlich anders. Ihr habt hoffentlich nicht christliche Freunde, nicht christliche Kollegen. Und dann kam mir noch ein Gedanke, mit dem ich gleich zum Schluss kommen möchte. Gegeben den Umständen, dass wir tatsächlich losgegangen sind und tatsächlich gesät haben und tatsächlich geerntet haben, dann kommen Leute in diese Gemeinde, die vielleicht anders sind als wir. Hier kommen die Karten vom hörenden Gebet wieder ins Spiel. Leute haben haben Gebet empfangen, haben gemerkt, Gott hat echt krass zu mir gesprochen. Sie sind berührt worden. Sie sehen diese Karte in ihrer Hand, denken, boah, okay, Rennfeldstraße 19, Sonntag früh bin ich ausnahmsweise mal früh genug wach. Ja? Ich gehe mal hin. Was ist, wenn die Person hier durch die Tür kommt und anders ist als wir? Sich nicht an unsere Normen, an unsere Tradition hält. Wie reagieren wir als Gemeinde? Sind wir bereit zu wachsen? Sind wir bereit, Ernte einzubringen? Sind wir bereit, vielleicht unseren Komfortstandard, den wir hier haben, aufzugeben? Sind wir ein Kuschelclub, was auch schön ist? Oder sind wir bereit? Oder sind wir bereit, bereit zu sein? Wisst ihr, was ich meine? Manchmal geht es mir so, dass ich sage, Herr, ich möchte gerne bereit sein. Aber ich merke, in meinem Herzen bin ich das noch nicht. Aber ich möchte bereit sein. Dann können wir sagen, Herr, hilf mir, verändere du mein Herz. Sind wir bereit, bereit zu sein, dass Ernte kommt? Sind wir bereit, uns verändern zu lassen, zu Gott hin, Sind wir bereit, dass unsere Gemeinde in einem Jahr vielleicht anders aussieht als heute? Sind wir bereit, mehr Stühle zu stellen, enger zusammenzusitzen? Ja. Noch enger. Ja. Dann müssen wir das besser takten oder so. Weiß ich nicht. Dass Miri und Klaus nicht nebeneinander sitzen. Sven dazwischen. Passt es besser. Sind wir bereit, Ernte einzufahren? Sind wir bereit für das, was Gott vielleicht noch für uns hat? Und ich muss sagen, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch gerne in meiner Komfortzone. Ich mag euch, langsam lerne ich auch die Namen. Ja. Bin ich bereit, dass Leute aus anderen Kulturen hier reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich tue mich auch schwer. Aber ich habe die Sehnsucht im Herzen, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und ich habe die Sehnsucht im Herzen, dass Reich Gottes wächst. Ich habe die Sehnsucht im Herzen, dass unsere Gemeinde wächst. Weil ich glaube, es kann uns nur bereichern. Es kann uns nur bunter machen. Es kann uns nur vielfältiger machen. Probleme haben wir in unserer Gruppe schon genug. So ist es nicht. Also wenn jetzt Leute denken, da muss ich meinen Gedankengang erklären, wenn Leute denken, oh, jetzt kommen andere von außen, dann kriegen wir Probleme, weil wir da nicht zueinander kommen und dann reimen wir uns. Ich glaube, das können wir alleine schon auch. Da muss kein Neuer dazu kommen. Deswegen finde ich diesen Punkt nichtig. Ja? Er ist nichtig zu sagen, oh, wenn neue Kulturen kommen, kriegen wir mehr Probleme. Das kriegen wir alleine auch prima hin. Die Frage ist, ob Gott mittendrin ist, ob wir bereit sind, dass Gott auch Probleme für uns löst, dass wir bereit sind, Dinge abzugeben. Und ich sehne mich danach, dass wir dazu bereit sind. Ich sehne mich danach, dass ihr euch von dem, was ich jetzt gesagt habe, herausfordern lasst. Zu säen, loszugehen und zu ernten. Leuten von Jesus zu erzählen. Mit dem Bewusstsein, dass da, wo wir hinkommen, Atmosphäre verändert wird. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass unsere Stadt die Liebe Jesus erfährt. Ich glaube, unsere Stadt hat viel gelitten. Und ich glaube, dass viele Probleme, die wir jetzt haben, auch aus Geschichte kommt. Aber ich glaube, dass Gott Dinge umdrehen kann. Ich glaube, dass der Teufel Gottes Pläne nur verkehren kann. Und wenn wir uns angucken, was das Negative in unserer Stadt ist, können wir uns nur vorstellen, was das Gegenteil davon wäre, was Gottes Herrlichkeit aus dieser Situation machen kann. Wir sind eine Goldstadt und zurzeit sind wir eher wie Pechmarie und nicht wie Goldmarie. Aber ich glaube, dass Gottes Herrlichkeit in dieser Stadt ist und dass er uns hier hingesetzt hat, dass wir seine Stadt gießen, dass sein Name verherrlicht wird hier. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so groß war, dass sie mich erreicht hat, dass sie mich aus meiner Sünde geholt hat. Herr, ich danke dir, dass deine Gnade groß genug war, dass jeder Einzelne, der hier ist, von dir einfach Erlösung gefunden hat. Herr, wir sind schon ein wirrer Haufen. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, dass du uns immer wieder zusammenhältst und dass du immer wieder Dinge möglich machst. Und Herr, wir haben eine Sehnsucht nach dir. Und du siehst, wo wir jetzt herausgefordert sind, wo wir Angst haben, wo wir unsicher sind, wo wir Zweifel haben, ob Dinge funktionieren, wenn wir jetzt losgehen. Aber Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen bereit machst, dass wir gemeinsam sagen können, hier bin ich, sende mich. Herr, ich bitte dich, dass du uns bereit machst, als Gemeinde offene Türen zu haben für die Leute, die du uns schickst. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass unsere Stadt, ja, deine Herrlichkeit sieht, dass Pforzheim errettet wird, dass die Leute deinen Namen hören und glauben. Vater, komm und befähige du uns. Komm und setz uns frei. Berühre uns da, wo wir jetzt gerade Zweifel haben. Berühre uns da, wo wir jetzt gerade Ängste haben. Hilf uns, Dinge loszulassen und mit vollen Händen deine gute Botschaft zu verkündigen. Danke, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass du gesagt hast, du bist bei uns. Jeden Tag bis an der Weltende. Danke, Jesus. Amen. Als Predigt und Moderation ist es immer komisch, dass ich kann jetzt nicht von der Bühne gehen und wieder hochkommen und jetzt sagen, so, wir kommen jetzt zum Schluss unseres Gottesdienstes. Ich lade euch ein, wer möchte, kommt zum Gebet nach vorne. Wir haben heute keinen in der Gebetsliste drin, also wer sich als Beter auch gerade von unserem Team geführt fühlt, mit zu beten, kann mit nach vorne kommen. Wir dürfen mit allem kommen, was wir haben. Auch wenn wir Zweifel haben, wenn wir sagen, was Miri da vorne gesagt hat, das fand ich ganz schrecklich. Auch damit können wir zu Gott kommen. Ansonsten lade ich euch ein, unten ins Kirchcafé. Nehmt es doch einfach wahr, dass wir unten einen Ort haben, wo wir quatschen können und Kaffee trinken können. Also gebt den Betern hier oben ein bisschen den Freiraum und bewegt euch nach unten zum Kaffee. Lecker. Dass wir da gemeinsam schnacken können. Und ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und ich bitte euch noch zum Gebet und Segen einmal aufzustehen.